Sabrina Bartonek hat eine gescheiterte Beziehung hinter sich, wo sie von einem Mann sehr enttäuscht und im wahrsten Sinne des Wortes getroffen wurde und hat das aufgearbeitet, indem sie ein Buch geschrieben hat, in dem sie nicht nur seine Fehler thematisiert hat, sondern, und das ist besonders mutig und schätzenswert, auch die eigenen Fehler genannt hat und vielleicht Hilfe bieten kann für Menschen, die in ähnlichen Situationen gescheitert sind und hier eine neue Perspektive finden können. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Bartonek, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Gerne doch.
Ja, Sie kommen nicht gerade in bester Stimmung hier zum Podcast, weil Sie eine schwierige Beziehung aufgearbeitet haben und das mit einem Buch, das Sie geschrieben haben. Das kommt ja doch nicht so häufig vor. Also es kommt sehr häufig vor, dass Beziehungen scheitern und dass Menschen enttäuscht sind. Aber dass Sie dann tatsächlich schaffen, innerhalb von einem halben Jahr ein Buch darüber zu schreiben, das ist nicht so häufig. Wie ist Ihnen das denn gelungen?
Ich habe einfach nicht mehr gewusst, wohin mit meinem Schmerz und mit meiner Trauer und meiner Depression. Und meine Therapeutin hat mir eigentlich vorgeschlagen, dass ich das alles niederschreiben soll. Zuerst habe ich gedacht, naja, das ist klar, typisch Therapeutin, man soll alles niederschreiben. Aber ich war dann schon so verzweifelt und so, habe mich schon so selber nicht mehr wiedererkannt, dass ich dann einfach angefangen habe, es niederzuschreiben. Jede freie Minute. Und so hat sich das immer gesteigert. Ich habe dann immer gemerkt, ich habe Stück für Stück geschrieben, alles aufgeschrieben, was in dem halben Jahr passiert ist. Und ich habe gemerkt, dass es mir ein bisschen besser geht. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, und was mache ich jetzt? Jetzt habe ich alles niedergeschrieben, was mache ich jetzt? Irgendwie fehlt da was. Und die Therapeutin hat zu mir gesagt, es ist vielleicht gut, wenn Sie das rausschreien richtig. Habe ich zur Therapeutin gesagt, wie stellen Sie sich das jetzt vor, dass ich einfach auf die Maria Hilfer gehe und das rausschreie mit einem Mikrofon? Hat sie gesagt, nein, Sie werden schon eine Lösung finden. So bin ich dann wieder mal wandern gegangen im Weinviertel. Und dann kam mir die Idee, du hast das jetzt alles niedergeschrieben, schreib das in einem Buch nieder. Und habe mir dann Rat bei meiner Familie geholt, bei meinen Freunden und auch bei meiner besten Freundin, die genau weiß, was passiert ist. Und die haben mich dann alle ermutigt, dass ich daraus ein Buch machen soll. Und so habe ich das dann alles in die Wege geleitet und alles, was ich aufgeschrieben habe in den Monaten, in ein Buch verwandelt.
Die schöne Idee hinter dem Buch ist ja auch die, dass Sie sich denken, Sie wollen anderen Menschen helfen und es sind ja viele in ähnlichen Situationen, dass Sie eine enttäuschte Liebe verkraften müssen und Ihr Buch kann dabei helfen. Was würden Sie jetzt sagen, in welchen Punkten können Sie ja besonders hilfreich sein, wenn man das Buch liest?
Dass Sie die Leute vielleicht, wenn sie das lesen, sich selber nicht mehr allein fühlen, sie denken, nur ich bin Schuld daran und die sehen dann in dem Buch einfach, schau, es ist einer anderen Frau genauso ergangen. Ja? Also mir hat das zum Beispiel geholfen. Ich habe einiges gelesen, wo viele Frauen auch über so gescheiterte Beziehungen reden und dann ging es mir einen Hauch besser. Und vielleicht schaffe ich das mit dem Buch auch. Ja? Und dass sie vielleicht sehen, dass sie den Partner nicht so unter Druck setzen sollen. Das wurde mir jetzt auch klar in dem Buch.
Das heißt, dass man eigene Fehler in der Reflexion dann noch einmal erkennt, die man im Augenblick gar nicht sieht.
Richtig, richtig. Ich habe durch das Schreiben des Buches so viel reflektiert und so viel auch jetzt wieder gelernt.
Das ist ja sehr verblüffend, dass Sie so großartig schreiben können, so einen kraftvollen, schönen Stil haben. Ist Ihnen das in die Wiege gelegt worden oder haben Sie als Kind schon viel gelesen und woher haben Sie diese Sprachbegabung?
Das ist eine gute Frage. Das hatte ich immer schon, obwohl ich sehr Probleme hatte in der Volksschule mit der deutschen Sprache, also sprich mit der Grammatik. Irgendwie ging mir dann der Knopf auf, wie man so gut sagt. Und seitdem schreibe ich immer sehr gut. Zumindest hat das immer jeder zu mir gesagt, du schreibst so gut, ja. Und ja, ich würde sagen, ja, es liegt in der Wiege, dass ich so gut
schreibe. Es wäre eine schöne Geschichte, die ich gerne in den Mund lege, aber vielleicht stimmt sie ja gar nicht. War vielleicht irgendein Lehrer auch beteiligt daran, dass Sie so ein Selbstvertrauen gefasst haben in Ihre Sprachfähigkeit, oder war das nicht so?
Ja, es war ein Lehrer.
Also doch, ja.
Ja,
das kann man ja erwähnen, weil ja,
es war der Herr Mohl.
Der Herr Mohl war das, ja. Na, das ist aber dann wirklich, da würde ich mich sehr freuen, wenn er das hört, weil es ist ja schön, wenn man so nachhaltig, also für den Lehrer gibt es ja nichts Schöneres, kann ich nur von mir sagen, weil ich auch Lehrer bin, und wenn ich das mal höre von einem Schüler, dass er mir irgendwas zu verdanken hat, das kommt vielleicht bei 5 oder 6 Schülern bei mir zumindest im Leben vor, ist das eine sehr schöne Sache, dass sie so weit kommen, dass sie sogar dann ein Buch schreiben können.
Das war überhaupt nicht geplant, wie gesagt. Ich habe das dann geschrieben, richtig als Therapie. Das war ein richtiges Projekt für mich, dieses Buch zu schreiben. Das war auch die Gründe, warum ich dann aufgestanden bin und mich hingesetzt habe. Jedes Mal, wenn mir irgendwas in Gedanken aufgeblitzt ist, habe ich sofort niedergeschrieben irgendwo, und bei der bestnächsten Möglichkeit habe ich den Laptop aufgeschlagen und es niedergeschrieben. Also es war... Zuerst war es ein komplettes Durcheinander. Ich musste es dann ordnen auch und hatte auch Unterstützung von einer Freundin, die mir dann geholfen hat, weil die ist Ghostwriterin. Die hat dann drüber geschaut und das ein bisschen in eine Form wiedergebracht. Mhm. Ja. So, ich habe mit der zusammengearbeitet. Sie hat mir Ratschläge gegeben, auch wie ich das am besten doch formulieren kann.
Ja, das machen ja alle Profis so, dass sie sich immer Hilfe holen, auch von Lektoren oder wo auch immer. Auch wenn man ein Lied schreibt, setzt man sich jetzt immer in Sessions zusammen und alle. Also das ist ja schon diese Teamarbeit, ist ja sehr wichtig, dass man, wenn man wirklich gute Ergebnisse bringen will. Und Sie haben ja tatsächlich eine künstlerische Ader, weil Sie nach der Schule ja dann eine Floristikausbildung gemacht haben. Und wer mit Blumen gut arbeiten kann und gestalten kann, der muss ja auch schon einen Sinn für das Schöne haben.
Ja, das stimmt.
Und dann konnten Sie es dann in die Sprache umwandeln. Und Sie haben dann sich auch entschieden, dass Sie auch einen Berufswechsel machen. Auch das kann ja vielen Menschen Mut machen, dass Sie sagen, ich habe mich zunächst mal für einen Beruf entschieden und dann für einen anderen. Und Sie studieren jetzt Pädagogik.
Genau, mit dem Schwerpunkt Sonderpädagogik. Es hat eigentlich so angefangen, es ist dann Corona ausgebrochen und ich habe dann meinen Job verloren, musste meine Wohnung zurückgeben. Ich war gerade dabei, umzuziehen. Und daher, dass ich meinen Job verloren habe, musste ich dann auch wieder zu meinen Eltern, zu meiner Mutter ziehen. Und daher, dass sowieso durch Corona und der Pandemie alles anders war, habe ich mir gedacht, so, jetzt reicht's, jetzt mache ich das, was ich wirklich machen will. Und habe mich auf der VHS angemeldet für die Online-Kurse für die Studiumsberechtigungsprüfung. Ist gleichzusetzen mit der Matura.
Ich finde es großartig, dass Sie gerade jetzt in der Heilpädagogik arbeiten wollen, weil das ist ja das, die meisten Lehrer wollen ja eher die unkomplizierten Kinder.
Ja, genau.
So ein richtig, leichtes Leben haben. Jetzt unterstelle ich was, es werden viele böse sein gleich, weil viele natürlich schon auch die anspruchsvolleren Tätigkeiten suchen. Aber ich sage mal, die Mehrheit glaube ich eher nicht. Und man sieht es ja auch an der Studienwahl, dass also nicht so viele in die Heilpädagogik hineindrängen und mit den ganz schwierigen Kindern, die schwierige Lebensgeschichten haben, arbeiten wollen, weil das halt auch sehr herausfordernd ist. Und Sie hatten aber auch eine herausfordernde Kindheit eigentlich und Jugendzeit, weil Sie selber mit Ihrem Vater hier gewisse Probleme hatten.
Richtig, genau. Also um es kurz zu fassen, ich und mein Bruder sind im 6. Monat auf die Welt gekommen. Unser Leben stand ein bisschen auf seidenen Faden, aber wir haben uns ins Leben zurückgekämpft und haben auch eine gewisse Zeit gebraucht, weil wir hinten nach natürlich waren, waren selber in einer Sonderschule, haben uns dann so weit entwickelt, dass wir dann einen Hauptschulabschluss in der 9. Schulstufe machen konnten, den sozusagen den normalen Hauptschulabschluss. Und mein Bruder studiert Ernährungswissenschaften und ich jetzt eben Pädagogik. Ja, dazu kam dann auch noch der Alkoholmissbrauch meines Vaters, der mich das ganze die ganze Kindheit verfolgt hat und schlussendlich jetzt schon fast ein Jahr her zu seinem Tod geführt hat.
Und da haben Sie eben schwierige Zeiten erlebt und Sie sind ja erst 28 und haben also wirklich schon viel erlebt und viel kämpfen müssen in Ihrem Leben, sind ein hochsensibler Mensch und genau in dieser Phase wurden Sie dann getroffen, im wahrsten Sinne des Wortes, von dieser doch für Sie sehr unglücklich verlaufenden Beziehung, die dann ja, alles das ausgelöst hat, das Negative, das ja so weit geht, dass Sie auch gesundheitliche Probleme haben.
Richtig, ja.
Können Sie jetzt ein bisschen erklären, was da passiert ist und wie das verlaufen ist?
Ja, also ich habe kurz vor dem Tod meines Vaters einen Mann kennengelernt. Ich nenne ihn hier den Fotografen. Einen etwas älteren Mann und ich habe mir dabei gedacht, gut, warum nicht, 39 versuche ich es mal mit einem älteren Mann. Vielleicht habe ich da mehr Glück, weil ich habe bis jetzt nie Glück gehabt, was Männer angegangen ist. Und ich war eigentlich, wir haben eine Zeit lang geschrieben zuerst, sehr begeistert von ihm, weil man mit ihm anscheinend vernünftig reden konnte. Ein vernünftiger Mann, der nicht gleich auf das eine hinaus wollte. Und wir wollten uns dann auch schon treffen, aber dann ist mein Vater verstorben am 1. Juni. Und so haben wir unser Treffen dann verschoben. Und schon da waren seine Worte, muss ich sagen, sehr berührend, wie er gesagt hat, ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, was du für einen großen Schmerz momentan durchmachst, aber wir holen unser Treffen nach. Und das hat mich damals schon berührt und mir gedacht, wow, das ist wirklich einmal ein vernünftiger Mann. Ja, und dann haben wir unser Treffen nachgeholt. Wir waren auf einem Café und er hat mich innerhalb einer Stunde fasziniert, dieser Mann. Ich habe noch nie mich so gleich am Anfang wohlgefühlt bei einem Mann wie ihm. Nicht nur sein Aussehen, sondern die Art, wie er sich gegeben hat, sein Charakter. Ja, und schlussendlich haben wir uns dann immer wieder getroffen und ich habe mich das erste Mal wirklich wohlgefühlt, wie schon gesagt, bei einem Mann. Ich kann das gar nicht beschreiben, weil das erste Mal war, wo ich wirklich geglaubt habe mit der Zeit, was er mir alles versprochen hat, was er mir erzählt hat von seiner Kindheit und von seinen Eltern und alles, habe ich mir gedacht, der ist wirklich an mir interessiert. Ich habe ihm natürlich meine Sorgen auch erzählt, meine Erfahrungen mit Männern und er war schockiert eigentlich, wie Männer so sein können. Und er hat mir dann, ich glaube, da haben wir uns schon 2,5 Monate gekannt oder 3 Monate, genau weiß ich es nicht mehr, mir 100-mal versichert, dass er nicht so ist und es mit mir wirklich ernst meint. Ja? Und ich werde auch nie wieder vergessen, wie er gesagt hat einmal zu mir, jetzt kannst du mir aber langsam vertrauen, weil ich glaube, jetzt habe ich dir schon bewiesen, dass ich nicht so bin. Weil er eben gemerkt hat, was ich immer noch für eine Distanz gewahrt habe gegenüber ihm. Ja, und er hat dann eben mit so Kleinigkeiten mir wirklich bewiesen, dass er interessiert an mir selber als Person war und nicht nur für das eine gut war. Eben, er hat für mich gekocht, hat Ausflüge für uns geplant, hat sich alles Mögliche gemerkt, was ich ihm erzählt habe. Er war auch der erste Mann, mit dem ich wirklich tiefe Gespräche haben konnte. Ja? Er hat mir auch seine Ängste erzählt, ja. Ja. Er gab mir, wie gesagt, das erste Mal das Gefühl, dass jemand das mit mir ernst meint. Und er war auch der erste Mann, dem ich zu Hause, also meiner Mutter habe ich das erste Mal von einem Mann erzählt, mit dem ich mich treffe. Ich habe das immer für mich behalten. Er war der Erste, ja, weil ich mir eben so sicher bei ihm war. Ja, und er hat angeblich auch seinen Eltern von mir erzählt, was mich auch irrsinnig begeistert hat und mir eigentlich gezeigt hat, dass er wirklich an mir interessiert war, weil welcher Mann erzählt seinen Eltern schon von der Frau, die er schon seit ein paar Monaten trifft. Ja? Er hat alles so wiedergespiegelt, was ich mir je erhofft habe.
Jetzt ist natürlich die spannende Frage, erstens einmal, warum das Ganze dann so brutal gescheitert ist und dann auch, was für Sie jetzt aus der Reflexion heraus auch vielleicht leichter ist, festzustellen, wo jetzt hier die großen Fehler passiert sind, wo man vielleicht dann den Leserinnen und Lesern des Buches auch sagen kann, okay, da passt auf, nicht zu früh zu viel erwarten oder nicht zu früh zu viel Druck machen oder wie auch immer, was kann man da den Leuten dann raten? Aber zunächst einmal, wodurch, glauben Sie, ist das Ganze dann so in eine falsche Richtung gekippt?
Das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Er hat mir einmal erzählt, dass er eben eine 4-jährige Beziehung hinter sich hat und dass das schon ein Jahr her ist oder sogar ein bisschen über ein Jahr. Aber ich habe das nicht hinterfragt, weil ich immer dachte, okay, es ist vorbei mit dieser Dame, mit dieser Frau. Ende aus. Ja? Aber ich hätte nie gedacht, dass das einmal so eine große Rolle weiterhin spielen wird, weil ja, immerhin hat er mir dann auch immer versichert, dass er immer wieder Zeit für mich hat und nicht mehr diesen selben Fehler machen wird wie damals, dass er der Arbeit den Vorzug gibt. Schlussendlich haben wir uns dann wieder getroffen, wie fast jede Woche haben wir versucht, uns zu treffen. Da kam er aus Salzburg zurück und ich habe es gewagt zu fragen nach über 4 Monaten, wie es jetzt aussieht, wo wir jetzt stehen in unserer Kennenlernphase. Oder manche sagen auch schon Beziehung, aber ich nehme dieses Wort nicht in den Mund. Und dann ist er damit rausgeplatzt, dass er Bahat gesagt hat, für ihn war das nur alles Spaß. Wir haben Spaß miteinander. Da ist eine Welt zusammengebrochen für mich. Weil er mir eben versichert hat, dass das nicht nur Spaß für ihn ist und dass das Typische dann, wie ich weggelaufen bin sozusagen und er mir nachgelaufen ist, dass es nicht an mir liegt, sondern an ihm. Das war so ein typischer Spruch, den, glaube ich, jeder schon von uns gehört hat. Wo er mir nur verklickern wollte, es liegt an seiner Arbeit, er hat zu viel zu tun für eine Beziehung. Ja? Und dann hat er mich sitzen gelassen und ich habe über das ganze Wochenende drüber nachgedacht, dass das nicht einfach das sein kann, weil er mir immer versichert hat, dass er sich Zeit für mich nimmt. Dann habe ich ihn zur Rede gestellt und dann ist er damit rausgerückt, dass seine Ex-Freundin wieder aufgetaucht ist und er ist anscheinend, sobald sie mit dem Finger schnippt, wie ein Hund ihnen hinterher getackelt. Er hat alles, was wir schon aufgebaut haben in unserer Kennenlernphase oder im Weiteren, einfach von einem Tag auf den anderen in den Mistkübel geworfen, sozusagen. Weil er angeblich noch Gefühle für seine Ex-Freundin hat und er hat es dann so begründet, warum er mich sitzen gelassen hat, weil er nie gedacht hätte, dass sie zurückkommt. Das war seine Begründung. Deswegen hat er mich sitzen lassen. Es war ganz allein seine Entscheidung, ob er dort zurückgeht oder mit mir es weiter versuchen möchte. Und das Schlimmste, glaube ich, war daran, dass er immer noch gesagt hat, dass er wohl noch Gefühle für mich hat. Und er hat mich damit sozusagen richtig gequält, ja. Und ja, dann war ich natürlich am Boden zerstört und fertig und wie soll ich sagen, ich bin dann drauf gekommen, dass ich schwanger auch noch bin. Das war dann auch noch ein furchtbarer Augenblick. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Tests gemacht, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Bis meine Mutter gesagt hat, wie viele Tests willst du jetzt noch machen? Du hast es schwarz auf weiß. Und ich wollte es ihm nicht sagen, dass ich schwanger bin, aber es war eindeutig klar, dass ich dieses Kind behalten werde. Es war nie für mich ein Thema, es abzutreiben. Niemals. Und ich wollte es ihm, wie gesagt, nicht sagen. Meine Mutter hat auf mich eingeredet, dass ich das nicht machen kann. Ich muss mit ihm darüber reden. Dann suchte ich das Gespräch mit ihm am Telefon, weil er natürlich schon wieder in Salzburg war. Er war schockiert. Also nach seinen Aussagen ist er zusammengebrochen in Salzburg, weil er es nicht begriffen hat, dass ich schwanger bin. Er wollte es mir auch zuerst nicht glauben und hat mir unterstellt, dass ich mit jemand anderem geschlafen habe. Daraufhin wollte ich eigentlich auch den Kontakt gleich abbrechen und habe es bereut. Aber er hat sich dann wieder bei mir gemeldet und sich bei mir entschuldigt, schrecklich. Und er wüsste, dass ich nicht so bin. Ja. Aber schlussendlich war er auch überfordert damit und hat mich dann mit der Schwangerschaft im Stich gelassen. Er ist dann, statt dass er bei mir gewesen wäre und mich unterstützt hätte und wir hätten in Ruhe darüber geredet, ist er eine Woche, bevor er geschäftlich nach Amerika musste, angeblich, zu seinen Eltern und hat sich dort sozusagen ausgeheult. Ich meine, ich habe selber eine irrsinnige Nähe zu meiner Mutter und zu meinem Bruder, keine Frage, aber ich hätte ihn gebraucht. Und er war nur bei seinen Eltern und dann ist er von seinen Eltern direkt nach Amerika geflogen. Und ich glaube, da hat auch dann schon etwas die Katastrophe angefangen, dass ich ihn einfach unter Druck gesetzt habe. Er hätte wahrscheinlich Zeit gebraucht, um das alles zu verarbeiten, aber ich hatte schreckliche Angst. Ich bin da gesessen, war von einem Mann schwanger, der mich sitzen gelassen hat, ja, der mir irrsinnig wehgetan hat, mir das Herz gebrochen hat. Und wo ich immer im Hinterkopf hatte, er wäre keine Minute mehr an meiner Seite, wäre ich nicht schwanger geworden. Und ich habe mich einfach von ihm im Stich gelassen gefühlt, ja, in dieser Zeit. Und habe immer wieder den Kontakt zu ihm gesucht, obwohl ich ihm hätte Abstand geben müssen, ja. Ich habe ihn jeden Tag kontaktiert und die Schwangerschaft ist auch nicht sonderlich gut verlaufen. Mir war ständig schlecht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das psychisch mehr zu tun hatte mit dem, was er getan, gesagt hat, oder ob das wirklich von der Schwangerschaft ausging. Ja, schlussendlich habe ich einen Riesenfehler begangen. Ich habe das Kind verloren. Ende Oktober, am Abend zwischen dem 28. und 29. hatte ich eine wirklich schwere Fehlgeburt. Dass man sich das ein bisschen so vorstellen kann, also Frauen werden das wahrscheinlich wissen, das sind Schmerzen, wie wenn du deine Regel hättest, nur um das Zehnfache schlimmer. Und ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen, im Buch habe ich meine Fehlgeburt mehr beschrieben. Etwas mehr. Ich war komplett allein an dem Abend in dieser Nacht und hätte mir nichts Sehnlicheres gewünscht, als dass er da wäre, weil er war genauso daran schuld, dass ich dort jetzt gelegen bin und das Kind verloren habe. Aber er war halt in Amerika und der größte Fehler, was ich begangen habe, war, ihm nicht gesagt zu haben, dass ich das Kind verloren habe. Und ihm weiter erzählt habe, dass ich schwanger bin. Und ich habe jeden Moment gewusst, dass es ein Riesenfehler war, dass ich ihm es nicht gleich gesagt habe. Aber ich hätte nicht mit dem Verlust umgehen können, das Kind zu verlieren und ein paar Tage später auch noch ihn, weil er wäre sofort weg gewesen, sobald er gewusst hätte, dass ich nicht mehr schwanger bin. Und ja. Somit habe ich ihm nichts davon erzählt und ihm dann alles Mögliche erzählt, um ihn an mich zu binden irgendwie. Ja? Genaueres steht dann, wie gesagt, im Buch, was ich da schon für Sachen erfunden habe, ehrlich gesagt, was ich heute nicht mehr verstehe, jetzt mit Abstand und Reflexion über die Situation.
Ja, Ja, das ist auch eine sehr schöne Idee, die Sie hier hatten, dass Sie gesagt haben, dieses Buch ist auch so eine Art Beichte. Warum haben Sie das, sehen Sie das so?
Dazu muss ich sagen, ich bin überhaupt nicht gläubig, aber ich bin ein Mensch, der ist immer ehrlich. Meine Freunde und meine Familie sagen, ich bin zu ehrlich. Ja? Aber das macht mich halt aus. Ich war immer ehrlich. Und ich habe mich das erste Mal in meinem Leben in so einem Lügennetz verfangen, dass ich mich selber nicht mehr erkannt habe. Und ich kämpfe immer noch damit, dass ich so gelogen habe. Und ich wollte mit diesem Buch das irgendwie wieder ausgleichen, wieder gut machen. Weil in diesem Buch habe ich kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe alles niedergeschrieben. Jedes kleinste Detail in dem Buch.
Das ist eben sehr mutig auch und wahrscheinlich der erste Schritt eines, wie man sieht, langen Weges zurück, der Sie hoffentlich wieder dann ganz gesund und fit macht. Und Sie wollen ja noch nicht so recht dran glauben, dass das passieren wird.
Ja, das stimmt, weil ich nenne das immer so, ich lebe jetzt richtig mit einem Schatten um mich herum. Ich habe keine Lebensfreude mehr sozusagen. Ich lebe seit einem halben Jahr eigentlich nur mehr, weil ich funktionieren muss. Also ich gehe arbeiten über 40 Stunden manchmal, nur damit ich nicht zu Hause bin und darüber nachdenke oder über das Kind nachdenke oder über ihn nachdenke. Ich versuche auch die Wochenenden, wenn ich einmal dann frei habe, bin ich sehr viel wandern. Ich habe das Wandern wieder für mich entdeckt. Als Kind bin ich sehr viel wandern gegangen und jetzt habe ich das wieder für mich entdeckt. Ich war auch dieses Wochenende, wo es so schön war, im Weinviertel und war 3 Tage wandern mit Übernachtungsmöglichkeiten. Und ich gehe auch schwimmen dazwischen, also zwischen meinen Freistunden in der Schule gehe ich oft schwimmen, nach Berchtoldsdorf in das Schwimmbad. Ich beschäftige mich ununterbrochen, also daher, dass ich auch kaum schlafe. Ich schlafe vielleicht 5 Stunden, wenn es gut geht, habe ich auch sehr, sehr viel Zeit. Wenn man wenig schläft, hat man viel Zeit, ja. Obwohl ich Schlafmittel einnehme, komme ich nicht auf mehr Stunden als 5 Stunden. Meine Mutter nennt das richtige Flucht. Aber ich brauche das. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich einmal war, dieser glückliche, selbstbewusste Mensch. Ich bin nur mein Schatten meiner selbst sozusagen. Und ja.
Aber trotzdem immer noch, obwohl Sie es jetzt nicht hören wollen, wahrscheinlich stark, weil Sie es eben geschafft haben, dieses Buch zu schreiben, was nicht jeder leisten kann, weil Sie so viel arbeiten können, weil Sie so ausgedehnte Wanderungen machen können. Was ihnen wirklich noch fehlt, sind eigentlich 2 Dinge. Und das eine sind die Sozialkontakte, die scheinen sie etwas zu meiden, weil sie sehr viel alleine wandern gehen.
Ja.
Und das zweite ist das Essen.
Ja, also das Essen ist gut gesagt. Ich habe keinen Appetit. Seit 6 Monaten zwinge ich mich zum Essen. Es machen sich alle um mich herum irrsinnig Sorgen. Sogar im Studium wurde ich von den Professoren angesprochen, ob ich krank bin, weil ich so abrupt abgenommen habe. Ich habe fast 10 Kilo abgenommen, weil ich einfach nichts runterbekomme. Meine Therapeutin sagt zu mir, ich dürfte mich unbewusst selber bestrafen damit, ja. Durch den Verlust des Kindes, durch das, dass ich so gelogen habe, dürfte ich mich selber damit irrsinnig bestrafen. Und daher, dass ich auch so viel Gewicht verloren habe, ist mein Gesundheitszustand nicht der beste, sagen wir mal so. Ich bin ganz offen, ich kriege seit der Fehlgeburt, obwohl das nichts mehr mit der Fehlgeburt angeblich zu tun hatte, meine Tage nicht mehr. Ich habe Hautprobleme entwickelt, die ich Gott sei Dank jetzt mit Make-up abdecken konnte. Ich nehme seit einem halben Jahr Antidepressiva. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Antidepressiva einnehme. Dazu noch die Schlafmittel, die ich nehme momentan. Weil sonst würde ich überhaupt keinen Schlaf mehr bekommen. Ja.
Ja, man sagt ja, man spricht immer von einem Trauerjahr und das Trauerjahr ist erst zur Hälfte um und die Chance stirbt zuletzt, dass es nicht auch besser wird, wenn die, weil eben dieser alte Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, vielleicht auch ihre. Ich werde mal sehen, ob das gelingen wird.
Natürlich werden meine Wunden irgendwann nicht verheilen, aber verkrusten. Ja? Es ist. Aber ich werde das halt nie vergessen. Wahrscheinlich auch durch dieses Kind, was ich beinahe mit ihm gehabt hätte, ja? Werde ich das nie ganz vergessen. Und ich werde auch nicht mehr dieselbe Person wie früher sein. Ja? Sie haben mich vorher gefragt, ob es irgendwann eine Chance wieder gibt, dass ich ihn finde. Sagen wir so, es gibt es sicher, aber ich habe kein Interesse mehr an Männern oder überhaupt jemanden kennenzulernen. Und viele denken sich, ja, es ist jetzt erst ein halbes Jahr vergangen, aber die Leute kennen mich nicht. Wenn ich sage, ich habe kein Interesse mehr, dann habe ich auch kein Interesse mehr. Und ich weiß, es wird einsam sein, ja, aber es ist mir lieber, ich bin einsam, als je wieder so einen Schmerz zu empfinden.
Ja. Das stimmt. Aber es könnte sein, dass Sie wieder Sozialkontakte aufnehmen, die nicht einen Beziehungsstatus haben, sondern einfach so Bekannte sind, müssen ja gar keine Freunde sein, aber doch wohlmeinende Bekannte sind, mit denen Sie gemeinsam Dinge unternehmen, ja, und Sie so langsam ins Sozialleben wieder zurückführen können, obwohl natürlich man auch allein gut wandern gehen kann, aber im Prinzip ist es, glaube ich, schon dann wieder erstrebenswert, mit netten Menschen auch Kontakt zu haben.
Ja, ich habe erst jetzt vor kurzem, also die Wanderung am Wochenende, habe ich jemanden netten kennengelernt, ein Pärchen, zwei Männer, die sind mit mir dann mitgewandert, wir haben uns gut unterhalten, haben in demselben Pension da oben übernachtet, sind dann noch mit runtergewandert miteinander. Ja, wir haben jetzt Kontakte noch miteinander, wir haben die Telefonnummern ausgetauscht und haben auch schon geplant, wenn es jetzt wieder hoffentlich schöner wird, wieder zusammen wandern zu gehen. Also das auf jeden Fall. Aber beziehungsmäßig ist es bei mir aus momentan. Und
glauben Sie,
nächsten Jahre,
ja, dass es Ihnen helfen würde, wenn Sie verzeihen würden? Weil man müsste natürlich auch Ihnen etwas verzeihen, weil Sie ja auch Fehler gemacht haben, aber es ist ganz schwierig, natürlich jemanden zu verzeihen, der einen so verletzt hat. Aber glauben Sie, dass es Ihnen helfen würde, wenn Sie wirklich ganz aufrichtig und von innen heraus, nicht jetzt, aber irgendwann einmal verzeihen könnten?
Verzeihen könnte. Ich weiß nicht, ob ich ihn verzeihen kann, weil er hat einfach nie das Gespräch mit mir gesucht. Er wollte mich einfach so schnell wie möglich loswerden. Und er hat alle möglichen Sachen dann gesagt, dass wir nicht zusammenpassen, weil ich nicht Skifahre, weil ich nicht klettere. Die unmöglichsten Sachen, dass ich nicht zu familiär bin, obwohl er für alles zu seinen Eltern rennt, bin ich zu familiär. Und er hat mich Anfang unserer Beziehung von Anfang an belogen, wo ich im Nachhinein drauf gekommen bin, dass er mich mit seinem Alter belogen hat. Und seine Rechtfertigung war, es ist ja nicht so schlimm, das war die Idee seines Freundes. Und ich weiß nicht, ob ich ihm das je verzeihen kann, besonders nach dem, was er mir angetan hat. Ja.
Genau, aber wenn es die Lösung des Problems wäre, wäre es zumindest anstrebenswert, wenn man es versuchen würde. Und eben, ja, mehr kann man dazu nicht sagen, nicht? Das ist, glaube ich, ein Prozess, nicht? Aber wenn man drauf kommt, dass es einem selbst helfen könnte, dann
vielleicht, ja,
vielleicht anstrebenswert, ja.
Vielleicht irgendwann in den, genau, Jahren, aber ja. Ja, also es wird immer diese Frage bleiben, warum?
Genau.
Warum hast du mir das angetan?
Ja. Und das ist ja der Grund auch, dass Menschen teilweise unergründlich sind, nicht? Das ist eben, das gehört zum Menschsein auch dazu, es ist oft nicht alles zu verstehen und darum muss man so viel verzeihen, aber es ist nicht leicht, das zu verzeihen, nicht? Das stimmt schon.
Wenn man das zusammennimmt, hat er alles in diesen über 4 Monaten aufgewiesen, was ein Mann nur falsch machen kann. Ja? Er hat mich belogen von Anfang an. Er hat mich anscheinend nur benutzt, mich geschwängert, mich sitzen gelassen und mich sogar angezeigt.
Ja, das ist ein großes Projekt.
Es ist sehr viel auf einmal, was Männer vielleicht ein, zwei Sachen davon machen bei einer Frau, hat er gleich die ganze Palette abgedeckt.
Ja. Also ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie es schaffen. Ganz zum Abschluss noch unseren Fragebogen, um Sie ein bisschen besser abseits dieser Geschichte kennenzulernen. Was sind denn Ihre Lieblingsmusik?
Das ist schwer zu sagen. Also ich höre wirklich alles, aber eher in die Richtung 90er, 80er Jahre.
Gibt es ein bevorzugtes Filmgenre, das Sie gern haben?
Das ist genauso wie bei Musik. Wenn mich was interessiert, schaue ich alles mögliche, also von Horror bis zu Romantik, bis zu Science Fiction.
Also sind Sie die ideale Filmpartnerin eigentlich, mit der man sich alles anschauen kann?
Richtig, genau.
Und gibt es ein Buch, das Sie empfehlen könnten oder gerade lesen?
Abgesehen von meinem Buch? Ja, ich habe jetzt vor kurzem Die Dornenvögel fertig gelesen, ja.
Auch ein Beziehungsdrama, genau.
Ja, genau, das trifft sich ganz gut.
Deine Lieblingsspeise?
Lasagne, ja.
Schmeckt mir auch gut, ja. Und eine Farbe, Lieblingsfarbe?
Rot.
Ein Lokal, das Sie empfehlen würden?
Ich weiß nicht, ob Ihnen das Lokal, das China-Restaurant am Schöpfwerk was sagt.
Nein, ja. Noch nicht, aber noch wenn nicht. Sie es
das
erwähnen,
ist sehr dann zu empfehlen, ja.
Das China-Restaurant ist immer was Feines, ja, weil man es empfohlen wird. Und ein Urlaubsort, den bevorzugt er?
Ich reise sehr viel und war auch schon viel unterwegs. Aber jetzt so vom Empfehlen her, vom Meer und so, Griechenland, ja.
Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Nicht mehr die, die ich einmal war.
Ein Lebensmotto?
Ich hatte früher das Lebensmotto, aufstehen, den Staub abwischen und weiter, aber momentan trifft dieses Lebensmotto nicht mehr zu und ich suche wieder eines.
Also momentan sind Sie nur beim Staub abwischen und können nicht aufstehen und weitergehen.
Genau, und Scherben zusammenklauben. Ja.
Eine Schlagzeile, die Sie gerne über sich lesen möchten?
Mein Buch hat vielen Frauen Mut gemacht oder es ihnen gezeigt, dass sie nicht alleine sind.
Das ist eine sehr, sehr schöne Idee und da wünsche ich Ihnen das Allerbeste dafür. Vielen Dank für dieses wirklich sehr berührende Gespräch.
Ich danke Ihnen.